SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Am Wochenende sind auf den Golanhöhen 12 Jugendliche bei einem Raketenbeschuss getötet worden. Israel glaubt, dass die Rakete von der Hisbollah abgefeuert wurde. Die bestreitet das aber. Trotzdem hat das israelische Sicherheitskabinett in der Nacht die Erlaubnis für einen militärischen Vergeltungsschlag gegen die Miliz erteilt. Das hat das Büro von Regierungschef Netanyahu mitgeteilt. Clemens Fehrenkotte berichtet.
In einer kurzen, aus zwei Sätzen bestehenden Mitteilung des Büros Netanyahus hieß es in der Nacht wörtlich, der Premierminister und der Verteidigungsminister seien ermächtigt worden, Zitat, über die Art und Weise und den Zeitpunkt der Reaktion gegen die Terrororganisation Hisbollah zu entscheiden. Netanyahu hatte nach dem Raketenangriff auf den Fußballplatz der Drusenortschaft Marj al-Shams, bei dem 12 Kinder und Jugendliche getötet worden waren, angekündigt, die Hisbollah werde dafür einen hohen Preis zahlen, wie sie noch nie ihn gezahlt habe. Wie das Nachrichtenportal Axios, das über sehr gute Quellen in den amerikanischen und israelischen Sicherheitskreisen verfügt, berichtet, habe das Weiße Haus am Wochenende Israel von Luftangriffen auf die libanesische Hauptstadt Beirut abgeraten.
Fast 4000 Feuerwehrleute und Hilfskräfte kämpfen in Nordkalifornien weiter gegen einen gewaltigen Waldbrand an. Gestern ist es ihnen gelungen, einen Teil unter Kontrolle zu bringen. Die Gefahr ist aber wohl noch lange nicht gebannt, berichtet Reinhard Spiegelhauer.
Betroffen ist mittlerweile eine Fläche, die rund dreimal so groß ist wie der Bodensee. Die Landschaft ist bergig und zerklüftet. Es gibt wenige Straßen hinein, um an die Brandherde zu kommen. In den vielen Canyons entwickelt sich starker Wind zu einer Art Heißluftföhn. Das Gebiet ist dünn besiedelt. Nur 5000 Menschen mussten sich bisher in Sicherheit bringen. Dafür ist die Vegetation umso dichter und wegen langer Trockenheit brennt sie wie Zunder. Die Rauchwolken waren zeitweise bis zu 200 Kilometer weit zu sehen. Am Wochenende gab es dennoch erste Lichtblicke. Das Wetter war etwas kühler, auch die Luftfeuchtigkeit war höher. Unterstützt von Löschflugzeugen und Hubschraubern schafften es die rund 4000 Feuerwehrleute, die am Boden im Einsatz sind, das Feuer zumindest stellenweise unter Kontrolle zu bekommen. Experten warnen allerdings, im Osten und Norden gibt es noch große Flächen mit viel Brennmaterial.
In Venezuela wartet man auf das Ergebnis der Präsidentschaftswahl, mit dem nun jederzeit gerechnet wird. Die Lage nach der Wahl ist aber angespannt. Neben dem autoritären Präsidenten Maduro, der eine dritte Amtszeit anstrebt, haben sich 9 weitere Kandidaten um das höchste Staatsamt beworben. Die besten Chancen werden neben Maduro dem früheren Diplomaten González zugerechnet. Anne Dämmer.
Der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro erklärte, er werde dafür sorgen, dass das Ergebnis der Wahl respektiert werde. Zuvor hatte er indirekt mit einem Blutbad gedroht, sollte die Opposition gewinnen. Diverse Umfragen hatten im Vorfeld dem Oppositionskandidaten Edmundo González einen Sieg über den seit 2013 autoritär regierenden Staatschef Nicolás Maduro vorhergesagt. Zwar kann die sozialistische Regierungspartei immer noch auf einen harten Kern von Anhängern zählen, doch angesichts der katastrophalen wirtschaftlichen und humanitären Lage des südamerikanischen Landes ist der Unmut gewachsen. Beobachter gehen davon aus, dass die Chancen für einen Wechsel so hoch sind wie seit langem nicht mehr. Fraglich bleibt aber, ob Maduro eine Niederlage hinnehmen würde. Die Nervosität bei den Menschen in Caracas ist in diesen Stunden deutlich spürbar. Angespannt warten alle auf das Wahlergebnis.
Vor der philippinischen Küste droht eine Ölkatastrophe. Nach dem Schiffsunglück vergangene Woche wird weiter versucht, den Kraftstoff aus dem Schiff zu pumpen. Ein Teil ist wohl schon ausgelaufen. Katrin Erdmann.
Die Terra Nova, die am Donnerstag rund 40 Kilometer vor der philippinischen Hauptstadt gesunken ist, hat nicht nur 1,4 Millionen Liter Dieselkraftstoff an Bord. Der Tanker hat auch mindestens 9 undichte Stellen, die Taucher zuerst abdichten mussten, bevor mit dem Abpumpen begonnen werden kann. Das Wochenende über hatten die Mitarbeiter der Küstenwache bereits mit Ölsperren und einem speziellen Spray versucht, den Dieselteppich im Wasser einzudämmen. Er soll jetzt von etwa 12 Kilometern Durchmesser auf 3 geschrumpft sein. Weitaus weniger klare Informationen existieren bisher über das zweite Schiff, das erst am Wochenende auf der anderen Seite der Manila-Bucht gesunken ist. Auch aus der Jason Bradley sei bereits Öl ausgelaufen, zitieren lokale Medien die philippinische Küstenwache.
Es war ein sehr, sehr langer Weg, aber das historische U-Boot U-17 steht seit gestern endlich im Technikmuseum in Sinsheim. Dort wird es jetzt vorbereitet, damit es ab kommendem Jahr auch von innen besichtigt werden kann. Was bis dahin alles noch erledigt werden muss, das erklärt Matthias Krieg vom Technikmuseum Sinsheim.
Wir werden das U-Boot auf 2 Meter hochsetzen. Dazu sind noch mal 3 Tage mit eingeplant. Dann wird ein Steg oben vom Flydeck gebaut, wo die Concorde und Tupolev steht, sodass man direkt auf den Turm zulaufen kann. Es kommt noch ordentlich Arbeit auf uns zu. Aber wir freuen uns drauf, dass wir so schnell wie möglich den Besuchern, die uns jetzt auch immer so toll begleitet haben, einfach das U-Boot begehbar machen.
Matthias Krieg vom Technikmuseum Sinsheim. Und bevor wir jetzt gleich noch auf Olympia gucken, schauen wir erst noch kurz zur Formel 1. Der Engländer George Russell ist nach seinem Formel 1-Sieg in Belgien disqualifiziert worden. Damit geht der Sieg an Russells Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton. Einzelheiten von Achim Scheu.
Nach dem Rennen werden die Autos untersucht und gewogen und dabei kam raus, Russells Wagen war 1,5 Kilogramm zu leicht. Mercedes hat den Fehler eingestanden. Der Engländer verliert damit seinen 3. Formel-1-Sieg, nachdem er das Rennen in Spa für sich entschieden hatte. Erster Nutznießer ist Hamilton. Auf den 2. Platz rückte McLaren-Fahrer Oscar Piastri vor. Charles Leclerc im Ferrari ist jetzt 3. Weltmeister Max Verstappen, der schon mit der Hypothek einer Startplatzstrafe in den Grand Prix von Belgien gestartet war, schob sich auf Position 4 und führt vor der Formel-1-Sommerpause souverän in der WM-Gesamtwertung.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Sommerwetter mit viel Sonne heute. Noch ist es recht frisch. Bis zum Nachmittag erwärmt sich die Luft aber auf 25 Grad im Westerwald und bis zu 31 Grad am Kaiserstuhl.
Die Olympischen Sommerspiele in SWR aktuell.
Bisher war das ein durchwachsenes Jahr für Tennisprofi Alexander Zverev. Bei den Olympischen Spielen in Paris gab es jetzt aber einen ersten Erfolg. Er zog in die 2. Runde ein. Was ansonsten noch los war, berichtet Matthew Janis Schön.
Olympiasieger Lukas Mertens hatte nach seinem Triumph am Samstag kaum Zeit, diesen zu verarbeiten. Nach seinem Olympiasieg über 400 Meter Freistil musste der Magdeburger gestern Abend direkt wieder ran. Im Halbfinale über 200 Meter Freistil.
Der ist als 4. in dieses Finale eingezogen mit der 4. schnellsten Zeit. Überragend vorne der Rumäne, das Wunderkind David Popovic. Der dürfte morgen auch Gold holen. Aber dahinter ist für Lukas Mertens alles möglich.
Knapp vorbeigeschrammt an den Medaillen sind dagegen gleich 2 Wassersportlerinnen. Schwimmerin Angelina Köhler wurde 4. über 100 Meter Schmetterling, trotz starker Zeit. Die amtierende Weltmeisterin hinterher tief enttäuscht.
Ich habe alles gegeben, ich habe alles gemacht und es hätte nicht besser laufen können. Und dann ist es halt jetzt der 4., aber man ist natürlich jetzt aufgewühlt und traurig. Der 4. ist immer der erste Verlierer.
Ähnlich enttäuscht war Ricarda Funk im Ziel des Wildwasserkanals. Nach Bestzeit im Kanuslalom-Halbfinale war die 32-Jährige auch im Finallauf lange auf Goldkurs. Ein Fahrfehler, 4 Tore vor dem Ziel brachte ihr aber eine Zeitstrafe. Die Medaillenhoffnungen dadurch dahin.
Deswegen ärgere ich mich einfach nur brutal, dass ich im letzten Streckenabschnitt so extrem auf Risiko gegangen bin und meinen Lauf einfach weggeschmissen habe.
Bittere Nachrichten gab es auch von der deutschen Schützenriege. Im Einzelwettbewerb mit der Luftpistole verpassten die Männer die Medaillen. Mit dem Luftgewehr scheiterte Goldfavoritin Anna Janssen sogar in der Qualifikation. Und auch die Bogenschützinnen mussten sich zu früh verabschieden. Im Viertelfinale des Teamwettbewerbs war Schluss für das Team von Bundestrainer Oliver Heiden.
Das ist natürlich sehr bitter, weil wir hatten ja deutlich größere Ziele.
Die deutschen Reiter haben im Vielseitigkeitswettbewerb einen durchwachsenen Tag erlebt. Während Christoph Wagners Sturz die Hoffnungen auf einen Mannschaftserfolg zunichte machte, ist Michael Jung nach einem erneuten Galaauftritt im Gelände auf Goldkurs in der Einzelwertung.
Und jetzt ist Michael Jung tatsächlich im Ziel, ohne Fehler und wenn ich es richtig sehe, auch ohne Zeitfehler. Und das heißt zumindest Führung für Michael Jung in der Einzelwertung.
Bittere Niederlagen gab es außerdem für die deutschen Handball- und Fußballfrauen. Während das Team von Trainer Horst Rubesch nach dem 1:4 gegen die USA den Viertelfinaleinzug noch in eigener Hand hat, stehen die Handballerinnen nach dem 28:31 gegen Schweden kurz vor dem Olympia-Aus in der Vorrunde. Insgesamt also einige bittere Enttäuschungen für Team Deutschland. Medaillen gab es gestern keine. Dafür haben mit Schwimmer Lukas Mertens und Reiter Michael Jung 2 Deutsche ihre Chance auf Edelmetall für heute gewahrt.
Ja, und heute gibt es natürlich auch noch weitere Entscheidungen. Unter anderem spielen die deutschen Handballmänner um 9 Uhr gegen Japan. Und auch der Deutschland-Achter rudert heute wieder. Das Team ist ja erfolgsverwöhnt. Die letzten Jahre waren gespickt mit Siegen. Aber schon im Vorfeld zu Olympia lief die Saison des Achters nicht wirklich gut. Wie sich das jetzt entwickeln könnte, das berichtet Juliane Möcklinghoff.
Sie machen einen guten Eindruck, wenn Sie aufs Wasser gehen, die Männer vom Deutschlandachter. Das grüne Boot gleitet über die Olympiastrecke in Vers-sur-Marne. Jeden Morgen noch eine Trainingseinheit, oft im Frühnebel bei spiegelglattem Wasser. Achtertrainerin Sabine Tschäke will sicherstellen,
dass wir halt spritzig bleiben, dass wir in der Schnelligkeit drin bleiben, dass wir weiter den Streckenschlag, dass wir uns weiter Sicherheit holen.
Dennoch lastet etwas auf ihren Schultern. Druck, die Erwartungen des Verbandes, der Öffentlichkeit. Schließlich geht es um den Deutschlandachter. Erfolgsverwöhnt, olympisches Silber zuletzt in Tokio. Doch seitdem ist viel passiert. Einige Ruderer haben ihre Karriere beendet, es gab Umbesetzungen und das Boot läuft nicht mehr so wie früher. Zur Weltspitze fehlten in diesem Jahr gleich mehrere Sekunden.
Natürlich haben wir die Saison im Kopf. Das ist jetzt nicht so, dass wir das wegwischen können. Und wir wissen auch, dass wir nicht die Favoriten sind. Aber ich glaube, dass wir schon so jetzt in der Lage waren, den größten Sprung zu machen in der Zusammenarbeit, dass wir deutlich stabiler bleiben, uns nicht so schnell aus dem Tritt bringen lassen, wenn mal ein bisschen Störgrößen kommen. Und insgesamt das Zusammenspiel, dass es mehr selbstverständlich wird.
Und so ist die klare Ansage der Trainerin für den Vorlauf.
Angriff, Bugball nach vorne bringen, von Anfang an. Wir gehen das Ding offensiv an. Wir gehen jedes Rennen so an, dass wir wirklich kämpfen, dass wir nach vorne kommen. Und wir wollen natürlich schon auch uns zeigen, dass wir wieder da sind.
Um sich direkt für das Finale zu qualifizieren, müsste der Deutschlandachter den Vorlauf gewinnen. Also die Niederlande, die USA und Rumänien hinter sich lassen. Doch lediglich die Rumänen waren in dieser Saison langsamer. Die Leistungssteigerung des Deutschlandachters müsste also riesig sein, um direkt weiterzukommen.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Wo ist Deutschland in der Welt eigentlich nicht vertreten? Auch militärisch gibt es in vielen Ecken der Erde deutsche Beteiligung. Jetzt auch im Indo-Pazifik-Raum. Die Bundeswehr nimmt dort zurzeit mit der Luftwaffe und der Marine an internationalen Übungen in der Region teil. Und heute reist auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius dorthin. Er wird den US-Bundesstaat Hawaii, Südkorea und die Philippinen besuchen. Christina Nagel berichtet.
Verteidigungsminister Pistorius will sich ein Bild der Lage machen. Neben Gesprächen mit seinen Amtskollegen stehen auch Treffen mit deutschen Soldatinnen und Soldaten der Marine und der Luftwaffe an, die sich dort zurzeit im Trainingseinsatz befinden. Ein Einsatz, den es in so komplexer Form von deutscher Seite noch nie gegeben habe, wie Pistorius betont. Und das hat einen Grund. Der Indo-Pazifik-Raum hat in den vergangenen Jahren geopolitisch an Bedeutung gewonnen. 60% der globalen Wirtschaftsleistung wird hier inzwischen generiert. Als Handels- und Exportnation hat Deutschland großes Interesse daran, dass Seehandelsrouten frei und sicher bleiben. Um mit dafür zu sorgen, dass Lieferketten funktionieren und die Versorgung mit Gütern dauerhaft gesichert ist, will sich die Bundesregierung stärker als bisher in der Region engagieren, auch militärisch. Dabei geht es immer auch um sicherheitspolitische Fragen. Denn die Kontrolle von zentralen Wasserstraßen ist eng verbunden mit der Frage nach Macht und Einfluss in einer Region, in der unterschiedlichste Interessen aufeinandertreffen. Von Indien, Pakistan, China, den USA und Russland über Nord- und Südkorea bis hin zu Taiwan und Japan.
Zehntausende Ministranten sind gerade auf dem Weg nach Rom. Von heute bis Freitag findet die internationale Ministrantenwahlfahrt statt. Normalerweise kommen die Jugendlichen alle 4 Jahre zusammen. Wegen der Corona-Pandemie war die letzte Wahlfahrt aber schon 2018. Aus Rom, Elisabeth Pongratz.
Auf große Hitze müssen sich die Ministrantinnen und Ministranten aus mehr als 20 Ländern einstellen, wenn sie in Rom zu ihrer Wahlfahrt zusammenkommen. Heute soll es bis zu 39 Grad heiß werden. Auch die weiteren Tage bis zum Freitag werden Temperaturen über 36 Grad erwartet. Von den insgesamt 50.000 Jugendlichen sind die meisten aus Deutschland angereist. Rund 36.000 hatten sich angemeldet. Das Motto der Wahlfahrt lautet »Mit dir«. Im Mittelpunkt steht das Erleben der Gemeinschaft. Dafür gibt es ein abwechslungsreiches Programm, wie Abendgebete über den Dächern Roms, Gesprächsrunden mit Bischöfen, Stadtführungen, Gottesdienste, Musikveranstaltungen. Mit Papst Franziskus kommen die Jugendlichen am frühen Dienstagabend zu einer Audienz auf dem Petersplatz zusammen. Nur wenige Gehminuten entfernt haben die deutschen Bistümer erstmals ein Pilgerzentrum eingerichtet, kühl klimatisiert und mit Angeboten zum Kennenlernen. Die internationale Ministrantenwahlfahrt reicht bis 1961 zurück. Meist findet sie alle 4 Jahre statt. Wegen der Corona-Pandemie war sie aber zuletzt 2018.
Die Türkei will mehr gegen Straßenhunde tun. Das Parlament wird dazu voraussichtlich heute ein neues Gesetz verabschieden. Christian Butgereit berichtet.
Tierschutzaktivisten hatten wochenlang gegen den Gesetzentwurf protestiert. Sie warfen der Regierung vor, freilebende Hunde massenhaft töten zu wollen. Im zuständigen Parlamentsausschuss wurde tagelang hitzig debattiert und am Ende der Gesetzentwurf entschärft. Zwar ist weiterhin vorgesehen, Hunde einzufangen, zu kastrieren und anschließend im Tierheim zur Vermittlung freizugeben. Gestrichen wurde jedoch die ursprüngliche Regelung, dass Hunde, die nicht innerhalb von 30 Tagen vermittelbar sind, eingeschläfert werden. Nun steht im Gesetzentwurf, dass sie nur dann unter tierärztlicher Aufsicht getötet werden dürfen, wenn sie eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit anderer Tiere oder Menschen darstellen. Dazu gehört auch aggressives Verhalten. Außerdem werden Städte verpflichtet, ausreichend Plätze in Tierheimen zu schaffen. In der Türkei leben nach Schätzungen der Regierung rund 4 Millionen Straßenhunde. Tierschützer halten die Zahl für übertrieben.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Berlin kann gerne mal laut, stressig und anstrengend sein. Aber jetzt, wo fast alle Spitzenpolitiker und Politikerinnen ausgeflogen sind über den Sommer, wird es dann doch ganz still und ruhig und entspannt in der Hauptstadt. Weshalb Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems sich fragt, warum ausgerechnet jetzt wegfahren?
Ab heute ist es offiziell. Auch Kanzler Scholz ist im Sommerurlaub. In die Sonne gucken und Ruhe genießen will er in den nächsten Wochen. Wo? Das ist natürlich geheim. Ergibt ja auch Sinn. Sonst würde es ja nicht ruhig bleiben, wo er ist. Wobei es natürlich ein typischer Scholz-Move wäre, wenn er behauptet, wegzufahren, im Geheimen aber einfach hier in Berlin bleibt. Sonne gibt's hier auch. Auf den vielen Seen rund um Berlin kann man vorzüglich Wassersport betreiben und auf dem Tempelhofer Feld joggen. Mit dem Teufelsberg haben wir sogar sowas wie ein Gebirge. Naja, so ein bisschen zumindest. Und vor allem ist es im Moment in Berlin ziemlich ruhig. Andersrum ist die Stressgefahr sogar größer. So sehr wie Spitzenpolitiker gerade in Deutschland auf Sommerreisen rumtouren, besteht durchaus das Risiko, dass Scholz auf der Flucht vor den Kolleginnen und Kollegen eben jenen in die Arme läuft. Oder noch schlimmer, dass im Nachbarferienbungalow Friedrich Merz seinen Sommer verbringt. Idyllische Grillabende stelle ich mir anders vor. Wobei, Friedrich Merz würde man ja hören, wenn er mit seinem Privatflieger anrauscht. Insofern bestünde dann ja noch genug Zeit zu flüchten. Wie wär's nach Berlin?
Die Meinung von Jan-Frederik Willems.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.